Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats Cold Brews. Ich glaube, es ist Folge 364 oder so. Brutal, was wir hier raushämmern. Und heute habe ich eine der prägendsten Figuren der Gravity- und Freeride-Szene Deutschlands hier, würde ich sagen. Einen, wo die Bike-Szene nie genau wusste. Genie, Großmaul, Macher oder alles zusammen. Er hat die Mountainbike Rider gegründet, das Dirt Masters angeschoben, Gravity Deutschland einfach geprägt und immer zuverlässig auch angeeckt. Und genau deshalb sitzt er heute hier. Herzlich willkommen, Frank Lippe-Weckert.
Hallo.
Hi, Frank. Ja, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich sehr.
Gerne.
Ein paar werden dich wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Ich fische ja gern so in der Vergangenheit rum, auch wenn manche sagen, boah, jetzt kommt der Strand mal wieder mit den alten Geschichten um die Ecke. Aber ich muss sagen, die Statistiken unseres Podcastes belegen, dass sowas extrem gut ankommt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du Zeit gefunden hast. Wo erreiche ich dich gerade? Du hast ja auch so einen ähnlich grauen Suppenhimmel im Hintergrund wie ich.
Ja, aber ich bin weiter südlich in Stuttgart.
Stuttgart.
Also, genau, meine Lebensgefährtin schreibt ihre Habil hier und deswegen bin ich halbe Woche in Stuttgart und die andere halbe Woche immer noch im Bergischen Land.
Wollte gerade sagen, wir kommen hier aus derselben Ecke, ne?
Ja, Luftlinie würde ich sagen 20 Minuten, oder? Ja.
Ja, wenn überhaupt. Also wir sind ja mittlerweile auch deutlich näher an Wuppertal gezogen, als wir noch früher waren. Deswegen sind es wahrscheinlich nur noch 15 Minuten oder so. Ja. Ich habe gerade überlegt, Frank, wir beide haben uns kennengelernt, das muss ewig her sein. Da gab es noch gar nichts von dem, was ich in dieser kleinen Anmoderation gesagt habe. Es gab noch kein Rider Magazine, es gab kein Dirt Masters. Ich glaube, wir waren einfach zwei verstrahlte Typen, die gerne mit dem Fahrrad schnell einen Berg runtergefahren sind. Und das in der Zeit,
so,
wo eigentlich die...
Was sagst du? Ja, das muss so 91, 92 gewesen sein irgendwie. Bei irgendeinem Downhill-Rennen, also mein erstes Rennen bin ich 91 in Büren-Hart gefahren. Keine Ahnung, das war eine Vollkatastrophe.
Ja, ich glaube, ich auch. Und da bist du direkt schon aufgefallen, so ein bisschen als ein irgendwie ein Freak, so der Bike-Punk. Du warst damals schon das, was ja Sean Palmer dann irgendwie später war. Also einfach ein...
Leider nie so gut.
Type.
Leider nicht so gut.
Nie so gut. Aber du warst auf jeden Fall einer, der es von Anfang an verstanden hat, sich gut zu verkaufen. Weil du warst, glaube ich, auch einer der ersten Fahrer, neben so einer Handvoll Profi-Elite-Fahrer, die einen echten Pro-Deal abgegriffen haben, oder?
Ja, ich meine, ja, also ich habe mich dann auch gewundert, dass ich Geld im Monat für Brillen aufsetzen gekriegt habe oder... Sonst irgendwas irgendwie so. Ich meine, der sich eigentlich am besten verkauft hat und das eigentlich immer noch ganz gut hinkriegt in Deutschland, ist für mich Holger Meier, weil er immer so seine sympathische Art, das so der Surferboy und seine sympathische Art einfach ihn sympathisch gemacht hat. Ne? Holger hat das immer am besten gemacht, ja. Und Holger wollte das auch so. Und für mich, ja. Keine Ahnung, ne? Ich bin ja mit Markus Klausmann zusammen bei Hot Chili gefahren und Markus war natürlich der Top-Athlet und hab den Peter Denk in Cap Dai kennengelernt irgendwie. Und das passte irgendwie ganz gut, ne? Der Spitzensportler und dann so ein bisschen tätowierter, durchgeknallter Typ passt dann ganz gut zusammen, ne?
Ja, absolut. Frank, kurze Zwischensache. Sollen wir mal die Kamera ausschalten? Wir haben ein echtes Problem mit der Bandbreite heute hier. Ich höre dich sehr abgehakt. Ich weiß nicht, hörst du mich gut?
Ich höre dich gut, ja. Ich kann die Kamera ausmachen, ja.
Weil ich höre dich. Ja, ich mache die jetzt auch mal aus. Vielleicht läuft es ein bisschen flüssiger, aber ich höre dich leider echt nicht so prickeln.
Ja.
Egal, machen wir weiter. Vor dieser Nummer mit Hot Chili, da war doch noch Sun, oder? Warst du nicht auch im
Sun-Team? Ja, ja, ja.
Das war damals so eigentlich.
Genau, es gab so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Es gab so einen Aufruf für ein Sun Factory Co-Team. Und die hatten damals natürlich das erste richtige, vernünftige Downhill-Bike irgendwie so. Und da wollte ich Das wollte ich unbedingt haben. Ich bin vorher mit so einem Beer Valley gefahren. Das habe ich mir von meinem Zivildienst Abfindung gekauft. Und dann habe ich da so eine Manitou Sport reingebaut und habe die hochgetravelt. Und diese Elastomere sind immer geplatzt und die ist stecken geblieben. Und es war einfach alles Schrott. Und dann bin ich aber in das Sun Co-Factory Team rein und habe dann, als ich dann da aufgenommen worden bin, habe ich dann den Pingo Maktuschewski kennengelernt, der damals die Firma Trisport hatte, die Swam und Sun importiert haben und der echt, glaube ich, einen großen Betrieb da hatte und gut Kohle gemacht hat damit. Und dann saß er da in Dortmund an so einem riesigen Konferenztisch und meinte, ja, hier, willkommen im Team. Naja, so wie du aussiehst, hoffentlich wirst du nicht so erfolgreich. Du bist ja ein bisschen wilder Typ, irgendwie so. Das passt ja eigentlich nicht so in unser Konzept, aber willkommen. Das war schon eine harte Ansage.
Ja,
Mittlerweile
vor allem
verstehe ich mich
Sun,
eigentlich ganz
also
gut.
Sun Chippy.
Ja, das war so das
Ja,
erste richtige Downhill-Bike, ne, würde ich sagen, mit viel Federweg und ja.
ja, und wenn du überlegst, auch was für Rädern wir damals rumgefahren sind, das war ja echt Kernschrott. Und dann war
Ja.
dieses Sunbike, eine französische Marke, das war ja
Ja.
wirklich wahnsinnig geil.
Ja,
Und
ja.
Chippy,
Ich
das war
ärgere
ja,
mich
glaube
auch,
ich,
dass ich es
das
nicht mehr
Jeans
habe.
Chippy als Co-Sponsor. Hast du
Ich
verkauft,
ärgere.
ne? Ja, das wäre jetzt richtig
Ja,
was
ja,
wert als
ja.
Klassiker.
Ja, ich ärgere mich schwer, dass ich das nicht mehr
Naja.
habe. Ich, also, ja. Ja, dann bin ich
Naja,
halt
aber
nach
das war, glaube ich,
Kapital. Bitte?
ja.
Ich bin dann mit
Entschuldigung, ich wollte dich
einem.
nicht unterbrechen. Du bist dann nach Kabdei. Ja.
Genau, ich bin mit einem geliehenen Polo von der Freundin vom Kumpel nach Kapdei gefahren und weil ich keine Kohle, nicht so viel Kohle hatte, bin ich über Ruhrnational gefahren, weil ich ja keine Autobahngebühren bezahlen wollte, was natürlich, wenn man heutzutage nachdenkt, genauso viel in Sprit wieder ist, irgendwie so, aber damals habe ich da nicht so drüber nachgedacht und habe dann da im Auto gepennt und bin mit Vans da gefahren. Und die von Sun, also dieses Fahrrad war sehr schwer abzustimmen, weil irgendwie Luftkammer da und das da und das war alles irgendwie ziemlich kompliziert. Und dann haben die von Sun mir nochmal das Fahrwerk abgestimmt und dann bin ich meine Quali gefahren. Die haben aber vergessen, die Schrauben an der Gabelbrücke festzumachen. Und da gab es so eine Kombination von so zwei Felsen, über die man springen musste. Und ich bin gesprungen, gelandet und dann ist die Brücke also die Gabel hat sich durchgeschoben, der Reifen hat auf dem Brakebooster gebremst, ich habe mich nach vorne überschlagen und dann ist kurz vorher habe ich mir noch von Martin Schäfer und Bernd Kästle von Magura, die zu der Zeit noch im Auto gepennt haben, eine HS33 dran bauen lassen und ja, das war alles eine Katastrophe, aber ich habe dann den Peter Denk kennengelernt, der für Jürgen Benecke, der zu der Zeit Barracuda gefahren ist, für Udo Ochendoldski, der auch dort war, den Nulin-Dämpfer abgestimmt hat. Und ja, da habe ich den Peter kennengelernt und bin dann irgendwie ins Hot Chili-Team gekommen und von da aus ging dann meine Mountainbike-Reise richtig los.
Ja, und man muss sagen, das waren ja Zeiten, also Kapdei war ja eine der krassesten Strecken, die es damals gab.
Ja, heute
Und
wird sich
wir sind ja noch
totlachen
mit
drüber.
Felgenbremsen gefahren, ne? Ja, heute wird sich totlachen, ja, ziemlich. Also zumindest die meisten Stellen wird sich totlachen. Ist eigentlich ein
Nee, alle
Wanderweg, ne?
ein.
Ein Wanderweg, bisschen ruppiger, steiniger Wanderweg, der da
Ja.
an die Côte d'Azur runter ans Meer geht.
Ja.
Unheimlich schön. Ich bin auch mal runtergefahren, macht echt Laune, aber rappelt gewaltig. Und wenn du überlegst, was das damals für Räder waren und wie gesagt,
Naja, jeder
Felgenbremse, und das
zweite.
war eine Zeit, da. Ja, da
Jeder
steckt man den
zweite
Weltcup ja
Rahmen
noch in
ist
den
gebrochen.
Kinderschuhen. Ich glaube, ja, genau. Ich
Jeder
glaube, selbst
zweite
der
Rahmen
Benecke
ist
hat im Auto
gebrochen,
gepennt.
ne?
Also das war damals, ja. Ja, und selbst Benecke, deutscher Superstar zu der Zeit, ich glaube, selbst der hat im Auto gepennt, meine ich. Also das war wirklich noch so richtig die Anfänge.
Ja, der hatte
Und
so einen
das war ja
T3.
auch das Rennen, wo der AT3, okay. Ja,
Genau,
wieder
der hatte so
Stefan
einen
Herrmann ja
T3-Bus.
auch.
Ich glaube, grün war der irgendwie. Und ja, das hat mit dem. Ich meine, in Kaprun, ey, da bist du noch mit dem Fahrrad hochgefahren. Wenn du da fünf Abfahrten geschafft hast, dann warst du irgendwie der King, ne? Und ich bin mit Kai-Uwe Loof dahin, die haben beim Training, sind noch die Kühe über die Weide gelaufen und Kai-Uwe Loof ist um eine Kurve gefahren und voll in eine Kuh reingehämmert, ne? Also, das war alles noch ein bisschen, geiler irgendwie so, ne? Jetzt ist das ja alles Formel 1 irgendwie, ne? Es dürfen ja nur so und so viele Leute
Geil.
mitfahren und habe ich ja auch alles durch, ne? Mit dem Rennteam, mit Bulls zusammen ein Rennteam gemacht und so, hier mit Wyn Masters im Team und hier Textor, ne? Und das ist ja alles, das hat ja mit
Ja.
dem, was wir da in den 90ern gemacht haben, nichts mehr zu tun.
Nee. Deswegen waren in den 90ern die Cross-Country-Fahrer auch so gut im Downhill, weil die einfach mehr Trainingsruns hatten. Die konnten öfter
Ja.
hochfahren als wir.
Ja.
Ja. Verfolgst du das noch, das Downhill-Geschehen? Jetzt am Wochenende wird ja Leogang gewesen sein, wenn dieser Podcast rauskommt. Wir zeichnen jetzt vor dem Weltcup auf. Guckst du dir
Ja.
das noch an im Fernsehen?
Nee, ich gucke mir das auf Instagram manchmal an, so Posts oder sonst irgendwas, aber sonst gucke ich mir das sehr, sehr wenig an, weil das, ja, weiß nicht, das hat für mich an Strecken sehen alle ziemlich ähnlich aus, sind super steil und ich habe das Gefühl, dass sie auch die gleichen Sprünge an die gleiche Stelle bauen. Ich weiß nicht, ich bin ja eh zum Fahrradfahren gekommen, weil ich keine Kohle mehr hatte, mir Motorräder zu leisten, um Motocross zu fahren. Und ich muss ganz ehrlich
Da
sagen,
war
dass
Downhill viel
mein
billiger.
damals war das billiger.
Ja,
Jeder
stimmt,
hatte
ja.
irgendwie diesen Psycho 2-Reifen drauf und hat doch nicht viel Geld gekostet. Also, weiß nicht.
Nee, man hat sich ein großes Kettenblatt dran geschraubt, einen Sattel ein bisschen
Ja.
runter gemacht und schon hat es ein Downhill-Bike, ne, so
Ja.
ungefähr.
Ja. Also,
Ja.
das fing ja dann erst an, als ich dann
Ja, in.
als ich für Hot Chili gefahren bin, sind wir dann von Michelin gesponsert worden und dann auf einmal konnte ich unter 250 Reifen gefühlt und 10 Gummimischungen und was weiß ich was irgendwie und was weiß, und dann haben die dir noch Reifen rausgeschnitten beim Workup und. Also ich habe dann immer gesagt, mach mir das drauf und den gleichen Reifendruck, den der Klausmann fährt. Weil ich
Ja, da kann
einfach
man nichts
keine
falsch
Ahnung
machen,
davon.
ne?
Ich hatte, ja doch, glaub schon, weil der natürlich ganz anders fährt als ich und der ist mehr im Stehen gefahren. Ich habe ja nur gesessen.
Stimmt, du bist immer im Sitzen gefahren, da warst du sehr
Ja.
konsequent. Das war so Motocross-Attitüde, ne?
Naja, im Motocross sollte man auch mehr stehen. Deswegen habe ich ja dieses Jahr auch eine Operation am Rücken mit 3 Bandscheibenvorfällen. Also ich glaube, ich hätte mehr stehen sollen. Wäre klüger gewesen.
Ja, hinterher weiß man immer mehr. Und
Ja.
die wartungsfreien Jahre sind vorbei bei uns, Franke. Da machst du
Ja.
nichts.
Alles über 50 ist Schrott.
Alles über 50 ist Schrott. Oh mein Gott, ey, dann beginnt bei mir jetzt die Schrottphase. Verdammte
Naja,
Scheiße.
ich bin schon 5 Jahre drin.
Ah, dann weißt du, wovon du sprichst.
Ja.
Aber nochmal 5 Schritte zurück. Du hast dann irgendwann, das war ja auch Ende oder Mitte der 90er, hast du gesagt, ich werde jetzt Medienschaffender und hast ein eigenes Magazin gegründet, das No Brain, No Pain Mag.
Ja.
Und das war ja so ein Selbst, ich glaube, ich habe das selbst gedruckt, oder? So ein DIN A5-Flyer und das war, also sowas gab es in der Szene ja auch noch nicht. Das ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe.
Naja, das Ding ist halt, wenn du die einschlägigen Bike-Magazine, das war die Bike und die Mountainbike und die Bikesport News aufgemacht hast, dann stand da meistens drin, dass die Typen, die da den Berg runterfahren, durchgeknallte Idioten sind. So, um das
Ja.
mal so grob zu sagen. Und dann gab es halt in der Bike die Dirty Pages, die der Eddie Wagner gemacht hat. Die waren ganz witzig, aber das war ja, hatte mit dieser Szene nichts zu tun. Ne? Das war ja im Prinzip wie so eine Snowboard-Szene, nur im Sommer. Die Leute haben sich getroffen, sind da hingefahren, haben ihren letzten Cent ausgegeben, um da hinzukommen und im Auto gepennt und hatten einfach eine gute Zeit zusammen. Und das wurde dann gar nicht, das wurde nicht abgebildet, so wie es ist. Ne? Dann in der Bike, die kam ja aus München irgendwie so, ne? Das waren ja ehemalige Surfer, also Windsurfer, nicht coole Wellenreiter, sondern Windsurfer, ja. Die haben ja dann einen Style abgebildet, der so nicht war. Und ich meine, das weißt du ja auch. Wir haben im Ruhrgebiet oder auch im Osten fing dann auf einmal so eine Szene an, Downhill zu fahren. Das waren ja eigentlich coolere Typen, wenn man ehrlich ist. Und das war irgendwie auch ja, das war nicht so Pomp irgendwie so, ne? Also nicht so, ich habe jetzt einen dicken BMW und fahre jetzt mit meinem oder einen ganz neuen Westfalia Camperbus mit meinem super Surfbrett, sondern wir hatten irgendwie ein Opel und sind damit halt irgendwie Dorne gefahren, ne? Und dafür gab es keine Medien, das gab es einfach nicht irgendwie. Und da dachte ich so, boah, jetzt mache ich mir mal, fange ich mal mit einem Magazin an. Muss aber dazu sagen, dass am Anfang ich das ja nicht, ich hatte zwar die Idee und da war auf dem ersten Cover war auch mein verschürfter Arsch, weil ich im Winter auf einer Eisscholle ausgerutscht bin und da schön erstmal 10 Meter über den Arsch gerutscht bin. Aber da waren halt aus Berlin der Harry dabei und ein Freund von mir, der Dirk Wadenbach, hat da so ein bisschen, der kannte Corel Draw und so und hat dann so ein bisschen da versucht, Grafik zu machen.
Ja.
Und der Tilo Torpedo damals, der sich, ich glaube, der hat das meist ungeschweißte Yeti-Fahrrad der Welt gehabt irgendwie. Das waren halt alles irgendwie so Typen, ne? Und du ja auch, du bist ja auch eine Type irgendwie so, ne? Und ja, das ist jetzt nicht mehr, ne? Jetzt kommt es halt einfach nur noch darauf an, dass man halt irgendwie schnell ist, ne?
Ja, schnell, Reichweite, Klickzahlen, so, das ist
ja, okay.
Was jetzt so ein bisschen mehr zählt,
ja.
Ne?
Ja.
Aber das, was du sagst, stimmt schon absolut. Die Dirty Pages in der Bike, die waren, ich habe die damals verschlungen, aber das waren ja auch nur eine oder zwei Seiten.
Ja.
Du hast recht, es war wie so ein Fenster in eine andere Welt. Und die wurde einfach nirgends abgebildet. Ne? Und du hast es dann versucht, mit dem No Brain, No Pain Mac zu machen. Wobei ich muss sagen, wenn du sagst, die Downhiller wurden als durchgeknallte Typen wahrgenommen und dann nennst du das Magazin No Brain, No Pain, dann bestätigst du es ja natürlich ein bisschen, ne?
Ja, da waren auch viele Stories, da waren dann Energy Drink Tests drin oder das war ja alles ein bisschen mit einem zwinkernden Auge auch irgendwie so, ne?
Da war ein kleines Magazin.
Ja, und es ging ja so ein bisschen darum, irgendwie reisen, saufen, Downhill fahren, ne?
Genau.
Also, das war schon so und das war ja auch so, ne? Ich meine, ich konnte manchmal Rennen gar nicht fahren, weil ich so hackerstramm war, ja? Also.
Ja, ist so.
Ja.
Und dann hast du irgendwann gemerkt, so ja, also die Szene braucht sowas und vielleicht auf einem anderen Level. War das die Idee fürs Downhill-Magazin?
Nee, es war eher anders. Also ich habe zu der Zeit Sport und Englisch auf Lehramt studiert, war aber irgendwie mit dem Studium irgendwie nicht so happy und wollte irgendwie Fahrradfahren hat mir schon, und das muss ich auch echt sagen, das Fahrradfahren mir für mein Leben und die letzten 30 Jahre echt viel gegeben hat. Und irgendwann wurden ja mehr, haben wir so, wurden die No Brain No Pain Cover ein bisschen farbiger und so. Und da brauchte ich jemanden, der mir die Bilder scannt. Und zu der Zeit hat in Solingen, war die Freedom BMX Redaktion, zu denen ich irgendwie Kontakt hatte. Und die hatten einen Verlag aus Hamburg, und hatten dem von mir erzählt und haben gesagt, hier, da ist doch ein Typ, der könnte irgendwie so ein geiles Mountainbike-Magazin machen. Und ich habe zu der Zeit ein Volontariat angefangen bei der Mountainbike in München und habe da echt auch geile Storys gemacht. Aber München fand ich zu der Zeit oberscheiße. Und und auch diese Mountainbike, ja, die waren ganz okay, aber die hatten keine Vision, die waren da schon irgendwie ein bisschen abgestanden irgendwie so. Und dann
das war, glaube ich, das, was wir mit Mountainbiken so verbunden haben damals, was die gemacht haben. Ne?
Naja, ich habe da schon so jeden Monat da eine coole Story unterbringen können, ne? Und habe das irgendwie, das hat auch die Leute, die da gearbeitet haben, genervt, weil die das irgendwie nicht hingekriegt haben und weil die halt einfach nicht, weil die da nicht drin waren in diesem Ding irgendwie so, aber die Vorstellung in München zu bleiben war einfach nicht, ich musste wieder zurück nach Wuppertal oder ins Ruhrgebiet oder so, ich habe das da nicht ausgehalten, ich fand das da einfach Oberkacke irgendwie und dann habe ich diesen Verleger in Hamburg kennengelernt und der, dann haben wir gesagt, hier, wir versuchen das mal, wir machen jetzt 6 Ausgaben im Jahr Mountainbike Downhill und haben das dann gemacht, ne, und da war noch Oliver Fuhrmann mit im Boot. Ich brauchte halt jemanden, der auch so ein bisschen testet und ein bisschen Sachverstand von der Technik hat. Und habe dann in dem Freedom-Büro einen kleinen Raum gekriegt mit einer Bierbank und habe dann mit Oliver Fuhrmann dieses Magazin angefangen.
Ja, cool. Und mit was für einer Auflage ist man damals ins Rennen gegangen? Das war ja eine
Boah,
Zeit, die Zeit, wo.
ich glaube 50, 60.000. Also, das war schon auf jeden Fall viel
Ja,
irgendwie.
davon
Ne?
träumen die großen Magazine heute noch. Ne? Das war ja die Zeit vor Social Media, da gab es ja nichts. Also, da gab es ja wirklich nur die Magazine als Sprachrohr.
Ja, genau. Genau. Und wir dann irgendwann haben wir festgestellt, ach, also Fahrradfahren hat sich, früher gab es ja einfach nur Cross-Country und Downhill. Es gab nichts anderes im Prinzip. Und dann hat sich
Genau.
das ja weiterentwickelt. Dann kam Freeriden, Endurofahren, wie auch immer. Und dann haben wir irgendwann entschieden, dass wir den Titel ändern in Mountainbike Rider, weil wir auch ganz anders Fahrrad fahren. Wir sind nicht nur Downhill-Rennen gefahren, wir sind auch Enduro-Touren gefahren oder so. Ne? Und Slopestyle, wir haben dann auf einmal angefangen, ja, mehr BMX mit reinzubringen. Oder ich habe ja diese Hoggenrotten-Tour gemacht. Wir sind im Winter, weil im Winter war irgendwie saure Gurkenzeit. Und dann habe ich gesagt, pass auf, dann gucke ich mal, dass ich hier die Skateparks überrede kriege, die ja noch nicht mal Bock auf BMXer eigentlich haben, dass wir hier mit Mountainbikes eine Tour machen können. Und mir war das immer wichtig für diese Szene, Orte zu schaffen, wo man sich treffen kann und zusammen diesen Sport zusammen machen kann.
Ja, also das kann man dir wirklich nicht vorwerfen, dass du da nicht versucht hast, viel zu bewegen. Du hast ja auch ein ziemlich geiles, hochkarätiges Downhill-Team an den Start gebracht, ne? Auch mit Giant zusammen, meine ich.
Ja, erst mit Giant hatten wir ein Team, das Mountainbike Rider Team irgendwie so. Da war Kudela, Stefan Kudela, damals Junioren deutscher Meister,
Genau.
Fuhrmann, Christian Müller, André Wagenknecht,
Dantic.
Antic, genau. Das war ein cooles Team. Wir hatten auch viel Spaß irgendwie zusammen. Wobei ich immer komisch fand, dass viele von den jungen Leuten, wenn die angefangen haben mit Fahrradfahren, mit einem Klapprad schneller waren als mit gutem Material.
Ja,
Also
kann ich
das,
dir sagen, woran das liegt. Das ist der
weiß
Druck, ne?
nicht.
Das ist der Druck, der dann kommt, ne? Du hast auf einmal Sponsoren, du hast Leute, die so Geld oder Material in dich investieren und dann musst du auf einmal liefern, wo du vorher einfach nur fahren konntest, so aus Spaß. Und ich glaube, das können ganz viele junge Sportler nicht mit umgehen.
Weiß nicht, ich gucke immer nach England und da ist ja, ich war letztes Jahr mit meiner Band auf Tour in England und England ist ja ein ganz schönes, da musst du ja echt Ellenbogen haben, um diesem Land irgendwie zu überleben. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die deutschen Fahrer immer ein bisschen zu verwöhnt sind und sich nicht genug Mühe geben können, irgendwie zu trainieren und sonst irgendwas irgendwie. Aber das ist auch, also es war eine gute Zeit, hat Spaß gemacht. Wir hatten einen super Sponsor mit Fox Deutschland, die haben da immer auch gut geholfen und Giant hat da auch einen guten Deal gemacht. Oliver Haag hat unsere Räder immer geil mit Tiger-Pulver beschichtet und so. Also ich glaube, wir sahen immer ziemlich stylisch aus und hatten das irgendwie ganz gut drauf irgendwie. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Und dann hatte ich nochmal die Möglichkeit, ein Team zu machen. Das war dann mit Christian Textor und mit dem Win Masters, mit Bulls zusammen.
Stimmt.
Wobei man halt sagen muss, dass halt Bulls, ja, zu der Zeit mussten Fahrräder halt schon richtig gut sein, ja. Und das war irgendwie, das war ein Nebenkriegsschauplatz für die und die haben halt kein vernünftiges Fahrrad an den Start gebracht und haben dann ein bisschen rumgeprutscht und was ich irgendwie ein bisschen schade fand. Und dann blieben auch ein bisschen die Ergebnisse aus und irgendwann hatten die einfach keinen Bock mehr da drauf. Aber es hat, war eine gute Zeit. Das hat auch Spaß gemacht mit Bulls zusammen.
Ja, ich habe das so als Außenstehender habe ich das ja mitbeobachtet und ich glaube, das war so gerade die Phase in der Branche, wo man halt mit so mittlerem Engagement eigentlich nichts mehr erreichen konnte, ne?
Ja, genau.
Und
Du musst es halt, entweder du bist da voll dabei und du testest und du machst und tust und die Firma, also die sind ja im Cross-Country-Bereich und im Marathon-Bereich sehr erfolgreich mit Bulls und so weiter gewesen und sind es auch noch mit Karl Platt und so, aber das mit dem Downhill, das, ja, das war nicht so deren Ding, hatte ich das Gefühl.
Ja, ist halt auch exorbitant teuer, ne? Also was du da mittlerweile reinpumpen musst, um so auf Weltniveau zu kommen,
Ja.
das ist brutal, ja.
Ja.
Ja, geil, also mega Stories, vor allem also das mit dem Mountainbike-Rider-Team, du hast die Namen eben so aufgezählt, das war ja schon damals die Crème de la Crème des deutschen Downhill-Sports, das kann man ja nicht anders sagen. Also verkauft das nicht unter Wert hier. Aber mich würde nochmal interessieren, oder ich meine, ich weiß es ja, aber unsere Hörer, die meisten, oder du hast ja gestartet als Frank Weckert, bist ja Downhill-Rennen gefahren. Und ja. Irgendwann kam dieser Name Lippe. Erzähl doch mal.
Naja, das war, glaube ich, 1994 in Sankt Engelmar beim German irgendwas Dingsbums.
German Donald von der Bikesport News ausgerichtet.
Ja, war ja, genau.
Riesen Event. Das war wie ein kleiner Weltcup. Da war ja.
Ja, da war François Gachet und ja. Ich glaube, Chausson war auch da und so. Und war auch eine geile Strecke, muss ich sagen. Das war eigentlich noch mit einer der besten Strecken, weil die war auch nicht so super technisch und super schnell, aber dafür. Und das kam mir als Ex-Enduro- und Motocross-Fahrer irgendwie sehr gelegen. Aber ja, am Abend vorher, da war ein riesiges Bierzelt mit so einem Holzboden und dann haben wir da ein paar Rampen aufgebaut und ich hatte, glaube ich, 200 Liter Bier und 40 Schnäpse intus. Und dann haben wir aus so Bierbänken eine Rampe gebaut und ich bin viel zu langsam aus ungefähr 2 Meter Höhe oder 1,50 vorwärts runtergeknallt und habe mir komplett die Lippe aufgehauen und konnte, die war so offen, dass ich meine Zunge da durchstecken konnte. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Das Gute war, ich war so alkoholisiert, dass ich nicht mehr betäubt werden musste. Die haben das dann genäht. Und am nächsten Tag konnte ich eigentlich fast gar nicht, das war so geschwollen, dass ich meinen Helm nicht mehr aufsetzen konnte irgendwie. Ja, und da kam das dann irgendwie, dieser Name irgendwie zustande. Irgendwie so.
Ja, mit gespaltener Lippe halt, ne?
Ja, ja.
Ich glaube, man sieht es heute noch, oder?
Ja, 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 ich habe halt einen Bart, ne? Aber ja. Darunter ist schon eine fette Narbe auf jeden Fall.
Ja. Ja, schade, dass wir jetzt die Kamera ausstellen mussten. Sonst würde ich einen Screenshot machen. Aber ich muss sagen, Verbindung, ja. Der hat es gut getan. Also jetzt läuft das hier 1A.
Ja, ja. Okay.
Ja. Und dann irgendwann bist du nach von Wuppertal ja nach. Nee, von Solingen nach Wuppertal, eigene Redaktionsräume.
Ja, ich, nee, dann ging es erstmal noch nach Köln mit dem ganzen Verlag. Ach, irgendwie. Dann war da noch ein Motocross-Magazin dabei und so weiter.
Richtig.
Und dann habe ich, dann war ich kurz in Essen, da weil ich im Eventbereich dann mittlerweile mit dem Dirtmasters Festival ziemlich erfolgreich war, sollte ich für so einen riesigen Verlag eine Event- und Online-Unit aufbauen, was aber nach 2 Jahren, also in großen Strukturen, komme ich irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich ein Gebäude in Wuppertal gekauft. Da ist dann noch so ein BMX-Laden mit reingekommen und ich hatte noch so einen Punkrock-Club da drin und auf dem Dach eine Mini-Ramp.
Zur Freude des Ordnungsamtes, ne?
Ja, das hat das irgendwie, haben so ein paar Jungs, die Konzerte in meiner Punkrock-Garage gemacht haben, riesige Plakate aufgehangen für Hardcore-Konzerte und haben irgendwie, dann kam das Internet, im Internet Bilder gepostet und der kleinste Raum sieht ja, wenn auf dem Foto 20 Mann eng gedrängt auf 5 Quadratmetern sind, könnte man denken, das ist ein riesiger Raum. Irgendwie sind die vom Ordnungsamt da draufgekommen, dann wollten die sich das angucken und dann sind die rein und dann habe ich gesagt, hier, wir proben hier manchmal irgendwie so, ah, okay, kein Problem, dann sind sie raus und meinten so, was ist denn das da auf dem Dach? Und dann meinte der eine, ey, Heinz, das ist eine Skateboard-Rampe. Und er so, ja, haben Sie eine Genehmigung dafür? Ich so, nee. Ja, dann mussten wir die wieder abbauen, da habe ich aber dann nicht locker gelassen und habe die dann daneben gebaut. Und dann kam aber irgendwie raus, dass 1 Quadratmeter der Deutschen Bahn gehört. Und dann haben die vom Bauaufsichtsbehörde gesagt, wenn sie es schaffen, eine Vereinigungsbaulast mit der Deutschen Bahn hinzubekommen, was sie eh nicht schaffen werden, dann können sie die Rampe stehen lassen. Und ich habe das natürlich hingekriegt.
Ah, geil.
Und dann stand die Rampe da. Aber irgendwann war es halt auch so, dass die Kids hinter der Rampe mehr gekifft haben, als dass sie irgendwie gefahren sind. Und dann hatte ich da auch keinen Bock mehr drauf, irgendwie so. Irgendwie.
Ja. Oh, geil, geile Story. Da, ja, mit Essen und Köln habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber du hast ja zwischendurch auch, kann man sagen, so ein kleines Medienimperium. Du hast ja nicht nur das Reiter-Magazin, ne? Da waren ja einige. Hast du nicht noch so ein Tattoo-Magazin?
Ja, ich hatte sieben Titel, Monatstitel. Ach, ja, und habe dann, wir haben ja natürlich auch TV-Produktionen von Deutscher Meisterschaft Skateboard gemacht. Wir haben Downhill-Rennen übertragen. Wir haben hier in Stuttgart für das Kunstmuseum eine riesige Mini-Ramp von Majerus, einem Künstler, gebaut. Ich hatte 3 Klamottenfirmen und eben halt mit dem Dirtmasters eines der größten Events in Europa, würde ich sagen.
Du hast gerade gesagt, in großen Strukturen kamst du nicht klar. Mit wie vielen Leuten habt ihr denn das gestemmt?
Naja, in der Wisszeit hatten wir mal so um die 30 Leute, die da insgesamt gearbeitet haben.
Ja, krass. Das ist schon ein Rattenschwanz People, die du da führen musst.
Es war auf jeden Fall immer viel Geld, das man jeden Monat auftreiben musste für Druckkosten, für die Leute und so weiter, irgendwie so. Das hat mich auch psychisch erst in einem Burnout und dann in eine Depression getrieben.
Ach krass, das wusste ich auch nicht. Wann war das?
Ja, das hat angefangen vor 10 Jahren ungefähr und
Ja.
ist immer noch im, ich arbeite dran.
Ach, crazy, okay. Aber wann hast du das Magazin an den Nagel gehangen? Das ist jetzt auch schon so seine 10 Jahre her, würde ich sagen. Nee, kürzer,
Ja,
ne?
weiß nicht, das also ist also die, ich habe eigentlich immer alle Entscheidungen richtig getroffen, nur vor ungefähr 10 Jahren habe ich eine Fehlentscheidung getroffen und habe mit einem Bielefelder Verlag zusammengearbeitet, das hätte ich mir schenken sollen. Irgendwie, also es gab die Möglichkeit, mit einem Stuttgarter Verlag oder mit einem Bielefelder Verlag zusammenzuarbeiten und das war mehr oder weniger die Entscheidung Pest oder Cholera und ich kann nicht sagen, ob es jetzt, das war auf jeden Fall beruflich meine größte Fehlentscheidung. Ich hätte da einfach aufhören sollen und habe dann sehr viel Geld investiert, damit die Leute, mit denen ich 20 Jahre lang zusammengearbeitet habe, ihre Projekte weitermachen können. Und die haben aber dann schon selber andere Pläne gehabt und auch teilweise Konkurrenzmagazine auf den Markt gebracht, 2, 3 Monate später.
Ja, ich erinnere mich. Ja, krass. Und das war dann das Ende. Nee, du hast das Magazin dann da wieder rausgekauft, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ja, das war dann, also das Rauskaufen war, also eigentlich hatte ich hatte eigentlich keinen Bock mehr und wollte eigentlich ganz andere Dinge tun und mein Leben verändern und war auch eigentlich finanziell so gut aufgestellt, dass ich einfach hätte sagen können, so, das war's jetzt für mich mit 45, aber ja, ich wollte halt die Leute nicht hängen lassen, ne? Und ja.
Ja.
Da war auch, also es fing 2008 schon mit der ersten Finanzkrise an, dass es für Printmedien schwieriger wurde.
Ja.
Und ich hatte dann auch echt gute Ideen, was Online-Geschichten angeht. Also ich hatte einen extrem Sport-Channel, Big RTV angefangen und war da auch, hatte da auch Konzepte, wie man damit auch richtig gut Geld erlösen kann und eine Verkaufsplattform integrieren kann, aber die Verlage waren nicht, und das sieht man jetzt auch an größeren Verlagen, die ja pleite gegangen sind und auch die Stuttgarter Verlage halten an Magazinen fest, wo ich mir denke, ey, ihr habt einfach keine Ideen und kein Konzept. Und die machen das halt so lange, bis der letzte Abonnent sein Abo gekündigt hat, habe ich das Gefühl irgendwie. Und ich hatte schon gute Ideen, aber da habe ich es nicht geschafft, die Leute zu begeistern, weil das halt eben klassische Verleger waren und ich selber hatte auch nicht so viel Geld, dass ich sowas alleine stemmen kann und habe nie, ich habe halt immer mein eigenes Geld investiert, also ich hatte nie Investoren und hatte auch keine Ahnung von Investoren und das war halt irgendwie ein Fehler, glaube ich.
Ja, mit den Magazinen, die tun sich schwer oder haben sich schwer getan. Die paar, die noch da sind, tun sich auch schwer. Aber andererseits muss man auch sagen, mittlerweile tun sich auch ganz viele Onliner richtig schwer, ne? Weil der Nutzer ist irgendwie gewohnt, seinen Content jetzt gratis im Netz zu konsumieren. Und das funktioniert für Onliner halt auch nicht. Die müssen ja auch irgendwie zu Potte kommen, ne? Und wenn du dich dann mit den Magazinen unterhältst, dann sagen die ja klar, also wir haben weniger Hefte im Markt, weniger Verkaufszahlen, aber immerhin verkaufen wir was. Wir verkaufen unseren Content und generieren da Erlöse, was ganz vielen Onlinern nicht gelingt. Und ich glaube, da werden mittelfristig auch noch ein paar Jalousien runtergehen.
Naja, das Problem ist halt einfach, dass früher, weißt du, wenn bei uns irgendwie ein Wort falsch geschrieben war, sind die Leute ausgeflippt, ja? Wenn da irgendwie die Grammatik falsch war oder sonst irgendwas, da ist die Hölle losgegangen. Oder wenn ein Tag zu spät ein Heft im Abo im Briefkasten war, dann sind die auch durchgedreht, ja? Und jetzt, also früher war Qualität halt einfach wichtig, ja? Wie oft Leute am Anfang haben wir halt teilweise auch schlechte Bilder abgebildet, ne? Und jetzt, ja, ich meine, sorry, es interessiert halt keinen Arsch, ja? Oder wenn ich jetzt so Influencer sehe, ja, ich meine, da gibt es Leute, die früher Veganer waren, die jetzt auf einmal irgendwie einen Jagdschein haben und in Norwegen irgendwelche Elche abknallen und nur um Content irgendwie zu generieren, ja. Also ich
Ja.
weiß, dass mein, ich habe mal mit so einem, ich war mal auf einer Husqvarna-Motorradpräsentation und habe mit so einem Typen gesprochen, der jeden Tag 20 Minuten seines Lebens auf YouTube irgendwie verwurstet und der zu mir meinte, boah, du musst einen YouTube-Channel machen, weil dein Leben ist total interessant. Weiß ich, dass ich viele Sachen mache, immer noch und auch früher gemacht habe, die Leute interessant finden. Aber das ist nicht mein Leben. Es ging mir auch nie darum, um mich, ja. Ich habe irgendwann zwar gemerkt, dass, also mir war es immer wichtig, ein Projekt zu machen und dieses Projekt umzusetzen. Und mir war auch immer klar, dass ich das nicht alleine schaffen kann. Also das heißt, Dörtmas, das Festival ist nicht der Lippe, sondern das ist der Bikepark Winterberg mit seinen ganzen Leuten. Das ist die Sabrina Ungemacht, die viel gemacht hat. Das ist das Raceman-Team und so weiter. Und ich habe immer allen gesagt und auch mich immer gefreut, dass die Leute das zusammen machen, irgendwie so, ne? Und ich alleine habe irgendwann natürlich gemerkt, okay, die Leute finden das cool, dass ich das mache. Und habe dann, wenn das Projekt irgendwie gut lief, schon meinen Namen dazu genutzt, um neue Sachen anzustoßen. Aber ich, für mich, dieser ganze Narzissmus und dieses ganze Selbstgeficke, ich bin der Geilste und sonst irgendwas, das war nie mein Ding, auch wenn andere das vielleicht anders von außen so sehen. Aber für mich war immer das Projekt wichtig. Und wenn du ein gutes Projekt machst, dann werden die Leute auch deinen Namen wissen. Und nicht umgekehrt.
Ja, das stimmt, das ist absolut. Und ich meine, das Dirtmaster Festival, du hast es gerade gesagt, ich finde schön, dass du das auch selber gesagt hast, wie viele da involviert sind und so und wie viele da sich einen Arsch für aufgerissen haben und immer noch
Ja.
aufreißen und so. Aber
Ja.
trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung ist es irgendwie dein Baby. Ne? Du hast
Naja,
es.
ich hab's ja auch, es war meine Idee, ich habe auch im Schlamm gestanden da oder bin nachts mit der Polizei da rumgelaufen und habe Kids Steine weggenommen oder sonst irgendwas. Ich war schon an vorderster Front, was den ganzen Scheiß angeht, ja. Also das und jedes
Aber
Jahr irgendwie ein neues Konzept gemacht, dann gab es Freestyle Motocross, dann gab es auf einmal den ersten Riesen-Slopestyle, dann gab es irgendwie Enduro-Fahren und sonst irgendwas. Also ich habe ja jedes Jahr mir mit meinem Team Gedanken gemacht, wie wir dieses Festival weiterbringen können. Und für mich war das auch nicht ein reines Mountainbike-Festival, weil davon gab es viele, sondern es war ein Jugendkulturfestival in Verbindung mit Sport. Und das hat leider auch in den letzten Jahren verloren, irgendwie so. Und dadurch haben sich Sachen verändert. Und das ist auch nicht mehr. Ich bin da vor 2 Jahren mit meiner vierjährigen, damals war sie zweijährigen Tochter hingefahren und habe mir das nochmal angeguckt. Aber das war auch nicht mehr mein Festival, muss ich
ja.
ganz ehrlich sagen.
Ja, es war immer ein ziemlich geiles Festival, muss ich sagen, weil da also viele verschiedene Sportarten auch zusammenkommen. Alles so ein bisschen aus dem Freeride, Gravity, Enduro-Bereich, also so diese Action-Sachen. Und dann ist das aber irgendwann mal so ein bisschen falsch abgebogen. Das wird ja dann so Party-Exzesse, ne? Mit Campingplatz-Party und zu viel Alkohol, zu viel Kids, die in Winterberg randalieren, so. Warum ist das passiert? Also, wie kannst du dir das erklären?
Naja, ich meine, das Ding ist halt, du hast immer, da waren ja teilweise über 10.000 Leute an einem Tag, ja, irgendwie. Und
Ja.
da sind dann halt, wenn du jetzt zum Beispiel in Jugendpark nach Köln zum BMX-Mast gegangen bist, unter der Brücke, dann möchte ich nicht wissen, was da alles passiert ist, ja. Oder bei den Monster Skateboard Masterships in Münster oder Dortmund, da haben auch mal 3 Mülleimer gebrannt oder so, ja. Also ich selber, ja, über manche Sachen kann ich einfach hinterher nur noch lachen irgendwie so, ne? Wenn einer im Borat rumläuft und irgendwie eine Kiste Bier falsch rum auf dem Kopf hat oder sonst irgendwas, ne? Also natürlich ist das nicht cool, wenn irgendwelche Kids, weißt du, das hat mich, also es gab Jahre, da habe ich Minus an der Veranstaltung gemacht, weil Kids irgendwie einen ganzen Container kaputtgeschlagen haben oder sonst irgendwas. Das ist natürlich irgendwie nicht witzig oder sonst irgendwas irgendwie so. Und ich kann auch verstehen, dass Anwohner da irgendwie das nicht geil finden, wenn da Lärm ist oder ein paar Flaschen oder sonst irgendwas kaputt. Also ich bin ja jedes Jahr auch zu einer Bürgerversammlung hin und habe den Kontakt mit den Leuten da gesucht und bin wirklich nachts da rumgelaufen und habe Kids halt irgendwie Sachen aus der Hand genommen. Na, da haben welche mal irgendwie auf der Hauptstraße eine Mauer aus Pflastersteinen gebaut, was natürlich lebensgefährlich ist, aber die fanden das irgendwie witzig, ja. Und wenn ich habe irgendwie 5 Polizeichefs aus Winterberg irgendwie durchgemacht und mit denen irgendwie geredet. Ich weiß nicht, manche Sachen waren nicht cool, ja, aber Also so richtig, richtig, richtig mega schlimme Sachen sind da eigentlich wenig passiert.
Ja, gut, was ist
Also ich
schlimm,
weiß,
ne?
es
Wo
ging,
ist die Grenze? Ja.
es war einfach nicht, für mich war das immer, ich wollte, wenn, ich bin jahrelang von der Fahrradindustrie gefragt worden, ob ich nicht irgendwie einen coolen Event machen will. Sie hatten die Schnauze voll vom Bike Festival, wo die Weather Girls auftreten und sonst irgendwas, ja. Und weißt du, ich wollte was machen, wo Jugendkultur verbunden wird, wo es Musik gibt, wo Freestyle Motocross ist, wo ja, wo auch mal eine Party ist, ja. Und wenn man halt, also ich meine, die Verrohung der Gesellschaft hat sich ja in den letzten 20 Jahren ja irgendwie weiterentwickelt, ne? Weil es gibt keine Räume mehr, wo Kids irgendwie, es wird alles reglementiert, und wenn die dann rausgelassen werden und freigelassen werden und dann in der Gruppendynamik, dann wird es halt einfach irgendwie schwierig. Warum gibt es Fanbeauftragte beim Fußball oder sonst irgendwas irgendwie so, ja? Keine Ahnung, ne? Ich kann halt nicht, ich habe versucht, jedes Jahr, jeden Tag, jede Nacht mit meinem Team mich um ein bisschen durchdrehende Kids zu kümmern, und habe das, glaube ich, immer auch ganz gut hinbekommen. Und wenn sich dann gar nicht mehr um die gekümmert wird, dann wird es halt irgendwie schwierig.
Ja, das stimmt. Ich hatte auch mal ein bisschen den Eindruck, dass Winterberg so auch ganz viel Jugend im Umland anzieht. Ich meine, Sauerland ist
Ja,
jetzt, außer ein paar
klar.
Schützenfeste, passiert da nicht so viel, ne? Und die dann einfach dahin kommen zum Party und auch ein bisschen Randale machen. Das ist immer so ein bisschen
Also ich
genutzt auch,
meine,
ist
es
natürlich.
gab ja früher da diese Großraumdisco Alpenrausch, da war ja immer Randale, ja, da gab es immer
Stimmt.
Tausende von Türstehern oder sonst irgendwas. Natürlich ist es so, wenn da die Donuts oder die H-Blocks umsonst spielen, dann kommen halt alle Leute aus der Region dahin, ja. Und fand ich aber auch irgendwie okay, dass die Leute im Sauerland, bei denen echt außer der Kirmes einmal im Jahr und ein bisschen Schneeballschlacht nicht viel passiert, ja, dass die dann da auch mal was haben irgendwie so. Also ich, klar, ich finde das nicht, also mich hat das echt teilweise an den finanziellen Ruin gebracht, irgendwelche Duschcontainer kaputt gekloppt oder was weiß ich was irgendwie so. Aber es gab, ja, keine Ahnung, ne? Ich meine, das bei dem Slopestyle war halt manchmal irgendwie auch ein bisschen grenzwertig, weil die halt an den Gittern gerüttelt haben und sonst irgendwas. Und zum Glück ist niemand mit dem Kopf irgendwo eingeschlagen oder sonst irgendwas. Ja, dann hat auch mal ein
Naja.
Security, ne? Ich meine, weißt du, das ist,
Also niemand mit dem Kopf.
wenn das beim Crankworx passiert, finden das alle geil, ja? Passiert das in Winterberg, denken alle, die sind alle wahnsinnig. Keine Ahnung, ne? Ich meine,
Ja, aber dass niemand mit dem Kopf eingeschlagen ist, das halte ich für ein Gerücht. Das ist doch sogar einer, er hatte sogar ein Kind
nee,
noch im
ich
Kopf
meine jetzt von
stecken.
den Zuschauern, ne? Dass
Also ja,
nicht
das stimmt.
einer von den
Ja,
Zuschauern mal.
da ist doch einer mal beim Whip-Offs hier auf die Strecke und da ist dem einer schön einer an den
Ja.
Kopf gelandet. So, das war auch schon eine wilde
Ja, zum
Story.
Glück ist dem, auch nichts Schlimmes passiert, ja,
Nee,
irgendwie
die sind auch Gott
so.
sei Dank alle entspannt geblieben, muss man auch sagen, ne? Also da
Ja,
erinnere ich
und,
erinnere mich
aber
noch
da
sehr
ist,
lebhaft an die Szene.
naja, das ist halt, ne, dann sind halt irgendwie die Auflagen immer mehr geworden. Ich habe es ja dann noch geschafft, ich habe das Dirtmasters ja erst nach der Pandemie abgegeben, ja. Und ich habe es ja, wir waren das erste Festival, wir haben es dann von, wir mussten 2020 im Mai canceln, was mich auch fix und fertig gemacht hat, psychisch. Und dann haben wir es ja im September 2021 wieder gemacht, mit einer super Hilfe des Kreises und der Stadt Winterberg, die dann da Testzentren aufgebaut haben und so. Das war echt immer fantastisch. Man konnte mit denen super zusammenarbeiten, auch mit dem Bikepark Winterberg. Die haben da eine super, super Sachen gemacht, irgendwie so, ne? Und das war toll. Wir haben da alle Hand in Hand gearbeitet und hatten da alle Bock drauf, irgendwie, ja. Und dieser Spirit, keine Ahnung, ob es an mir liegt, weil ich dann weggegangen bin oder so, ist irgendwie verloren gegangen.
Ja, ich habe das hinter den Kulissen nie mitbekommen. War die Stadt Winterberg, die stand immer dahinter oder war das immer
Ja.
schwierig, die zu überzeugen?
Nee, das muss man ehrlich sagen, die waren da immer gut dabei früher, und allen Unken rufen zum Trotz haben die, also da 2021 mit den ganzen Testlaboren und so weiter, das hat super funktioniert. Das war richtig gut.
Ja,
Und
cool.
ich habe auch gerne mit dem Ordnungsamt, also wir hatten ja immer riesige Meetings, Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, Pipapo, und ich habe gerne mit denen zusammengearbeitet. Das war irgendwie immer nett.
Ja. Und dieses Jahr ist ja abgesagt worden. Ich meine, du hast deine Finger da gar nicht mehr im Spiel, aber weißt du, was die eigentlichen Beweggründe sind? Es hieß ja zu wenig Aussteller, zu wenig Cashflow, aber ist vielleicht die Stadt doch nicht mehr so dahinter? Oder weißt du es einfach gar nicht?
Ich kann nur Vermutungen anstellen, irgendwie so, ne? Der Bürgermeister war früher Tourismusdirektor, aber als Bürgermeister hast du natürlich eine andere Agenda als Tourismusdirektor, ne? In Winterberg leben, glaube ich, 4000 Wahlberechtigte, ne? Da kommen aber, wenn richtig was los ist, sind da 100.000 Leute in dem Ort, ne? Das ist halt eine Diskrepanz halt irgendwie. Und ja, ich glaube, da ist jetzt auch von der Orga her nicht mehr, sind da nicht mehr so viele Leute zu diesen Bürgertreffen hingegangen oder so, ne? Und das habe ich halt immer gemacht und habe mich da auch mit den Leuten auseinandergesetzt. Ja, die Industrie. Also ich bin froh, dass ich mit der Fahrradindustrie nichts mehr zu tun habe, weil mir war eigentlich klar nach den Hochjahren der Pandemie, dass danach alles in Bach runtergehen wird. Das war mir eigentlich. Also ich finde das auch irrwitzig, dass Leute für horrende Summen irgendwelche Firmen gekauft haben in der Zeit. Also das.
Ja, naja,
Ich
es war
bin
so
froh, dass
ein
ich.
Boom, ne? Jeder dachte, jetzt geht's richtig los und nimmt kein Ende
Ja, ging
mehr.
es ja auch.
Ja,
Aber
kurzfristig.
danach war doch klar, dass das nicht so weitergehen wird. Also mir war das klar, ob das
Ja.
jetzt die. Und es gibt, also der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier und hat er sich mal an eine Größenordnung gewöhnt, dann möchte er da bleiben oder es wird größer. Ja, ich habe mal ein Buch von KISS gelesen, die in den 70er Jahren irgendwie total erfolgreich waren und jedes Jahr eine größere Show gemacht haben. Und
Ja.
irgendwann kam aber dann ZZ Top, die größer waren und KISS war dann der Meinung, wir sind aber KISS die größte Band der Welt und auch wenn keiner mehr kommt, müssen wir nächstes Jahr noch mehr Geld ausgeben, um eine größere Show zu haben. Und ich bin so ein Typ, wenn es schön, wenn es irgendwie gut läuft, aber wenn es mal schlechter läuft, dann kann ich auch ein Jahr lang nur von Billigmilchreis leben.
Ravioli aus der Dose, am besten
Ja,
kalt, wie früher
gab es
bei den
ja früher
Rennen.
auch. Split-Kocher an, Dose zu und da drauf. Weißt du, also,
Ich werde es nie
keine Ahnung, ich
vergessen.
muss.
Kennst du doch den Christoph Walter, den
Ja,
Downhill-Fahrer aus
klar.
Aachen? Ja, immer noch
Ja.
guter Kumpel von mir, wie der mal bei einem
Ja.
Downhill-Rennen eine Tiefkühlpizza aus der Tasche holte. Aber die war natürlich schon aufgetaut und dann versuchte die auf seinem Campingkocher warm zu machen. Also
Ja.
so haben wir damals gelebt. Ja.
Ja, und ich glaube, dass halt, wenn die Hochzeiten vorbei sind, irgendwie so, muss man am Konzept arbeiten und gucken, wo man sparen kann. Und wahrscheinlich haben die neuen Organisatoren einen gewissen Anspruch, was ich auch verstehen kann. Und wie gesagt, die Kids werden halt, haben nicht mehr so viele Möglichkeiten durchzudrehen, drehen dann halt vielleicht ein bisschen mehr durch und dann kommen da viele Sachen zusammen. Und dann, ja, ich meine, ich habe dieses Ding halt mir ausgedacht und es war mein Baby. Und dann bist du halt natürlich da mehr dran gewillt, Gas zu geben, als vielleicht, wenn du es übernimmst.
Ja, voll.
Also verstehen kann ich das alles, ne? Das ist, also heutzutage irgendwie ein Event zu machen, ist keine Freude, ne? Und es war früher schon keine Freude, weil als wir 10-jähriges Jubiläum hatten und die Donuts irgendwie gespielt haben, hat es geschneit, ja. Und wir haben ungefähr kein einziges Bier verkauft, weil keiner im Schnee Bier trinkt. Und
Glühwein brauchst du
das,
dann, ne?
ja, aber wenn du ein Deal mit einer Brauerei hast, die keinen Glühwein
Ja,
macht,
klar.
dann ist das halt irgendwie schwierig, ne?
Ja,
Und
absolut.
das habe ich irgendwann auch nicht mehr ausgehalten. Ich wollte auch irgendwann nicht mehr jeden Morgen wach werden und gucken, wie das Wetter wird oder sonst irgendwas schon 2 Monate vorher, ja. Oder ich habe in Solingen habe ich 10-mal ein riesigen Snowboard-Event mit Kunstschnee gemacht und wir hatten donnerstags alles aufgebaut, samstags sollte es losgehen und dann hat es die ganze Nacht geregnet und der Schnee war weg. Ich habe heulend im Wasser gestanden
Scheiße.
und habe es dann trotzdem hingekriegt. Also ich habe immer alles hingekriegt irgendwie. Ich habe
Ja.
nie aufgegeben. Und das ist aber, dann gehst du, wenn du 30 Jahre lang deines Lebens nur an deine Grenzen und über deine Grenzen gehst, dann kannst du irgendwann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr.
Nee, dann hast du irgendwann die Reißleine gezogen. Das war, wann genau hast du gesagt, komm,
Naja,
jetzt.
ich bin ja vor 4 Jahren nochmal Vater geworden.
Ja, krass.
Und
Zum dritten Mal haben wir eben schon besprochen, glaube ich, ne?
genau, meine große Tochter Ilea, die ist 28, die ist Doktorandin in Siegen an der Uni für Kunstgeschichte.
Also aus der ist was geworden, ja? Im Gegensatz zu uns.
Naja, Kunst, Kunst und Musik sind halt ein großes Thema schon immer in meinem Leben gewesen
Ja.
und in unserer Familie. Und ja, und dann meine Frau schreibt gerade ihre Abil hier in, oder meine Lebensgefährtin in Stuttgart. Und die meinte irgendwie so, ja, wir haben beide überlegt, wir würden gerne noch ein Kind bekommen. Und das haben wir auch mit der kleinen Eloise. Und meine Lebensgefährtin wollte sehr schnell wieder im Unijob Gas geben. Und ich habe gesagt, du, das ist gut, ich nämlich nicht so. Und habe dann so die Markenrechte von einigen Magazinen verkauft und das Festival an meinen langjährigen Sponsor X übergeben. Und ja, kümmere mich um meine Tochter und mache Musik.
Ja, genau, du hast ja schon damals in einer Band gespielt, ich glaube, die Dan Dryers.
Ja.
Wie ist dein aktuelles Projekt? Welche Punkrock nehme ich mal an, ist immer noch, oder?
Nee, es ist eine Mischung aus Stoner und Grunge, also so eine
Okay.
grobe Mischung von Black Sabbath und Nirvana, würde ich sagen. Und heißt Last Bowl Ceremony. Und im Oktober kommt unsere neue Schallplatte raus. Und wir haben letztes Jahr 40 Konzerte in Europa gespielt.
Ach, krass.
Und ja, das ist so mein Projekt, dass ich irgendwie, also das Wichtigste in meinem Leben ist meine Familie und danach kommt die Band und meine Gesundheit. Das habe ich jetzt Anfang des Jahres bis jetzt auch gemerkt, dass Gesundheit im Alter ein großes Thema wird.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne Gesundheit läuft das nicht mehr so geil, ne? Also
Nee.
ja, habe ich auch im Freundeskreis gerade so ein paar Thematiken laufen, wo man denkt, ja, also Gesundheit ist einfach das A und O und alles andere kommt dann danach. Weil wenn die Gesundheit nicht
Ja.
da ist, kannst du dich um den Rest auch nicht mehr so richtig kümmern.
Nee, das stimmt.
Aber zu der Band, bist du jetzt quasi Berufsmusiker oder ist das noch so
Ja.
ein Projekt?
Nee. Ich bin quasi Berufsmusiker.
Ja, crazy. Ja, wir können ja, kannst du mir mal den Spotify-Link schicken, dann hauen wir den in die
Gerne.
Shownotes rein. Vielleicht möchte der eine oder andere ja
Ja.
mal reinhören, was du da machst. Du
Ja.
spielst Gitarre oder Bass war das, ne?
Bass, genau. Und singen Backing Vocals.
Bass. Ja. Ja. Ja,
Aber
geil.
das
Ja,
ist
das höre ich
auch
mir auf jeden
wieder
Fall
so
auch
ein
mal rein.
Projekt. Ich musste ja um meine ganzen Projekte, also Mountainbike, ob es No Brain, No Pain Back lief eigentlich von alleine. Das habe ich auf den Rennen immer irgendwie vertickt und 50 Pfennig hatte jeder irgendwie in
Ja,
der Tasche. Aber
war ja echt nicht viel.
als ich mit Mountainbike Donald das erste Mal auf der Eurobike war oder auf der Espo, ja, hat das halt keinen interessiert. Also ich musste da hart kämpfen, um diese Projekte an den Start zu bringen und auch liquide zu machen, irgendwie so, ne? Aber das hat dann irgendwann geklappt. Und mit der Band ist das halt jetzt genauso, ne? Ich bin wieder ganz vorne Klinken putzen, um Konzerte zu kriegen, Leuten irgendwie unsere Musik schmackhaft zu machen. Das ist irgendwie wieder so wie 1991. Und aber man muss sagen, bei mir war es immer so, ich bin gerne auch über meine Grenzen gegangen, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, wenn du nur immer grob an deine Grenzen gehst, dann wird das nicht klappen. Du musst schon gewillt sein, auch über Grenzen gehen zu können. Und das auch für einen längeren Zeitraum. Und das,
Was war denn rückblickend dein größter Erfolg? Also fiese Frage, ne?
ja, ich finde, das Dirtmaster, das ist schon ein großer Erfolg und auch über eine lange Zeit diese ganzen Magazine an den Start zu bringen und die Leute damit glücklich zu machen, ist auch, also ich glaube, so diese Gravity-Szene zu unterstützen und als Wegbereiter für manche Leute irgendwie zu sein. Also ich
Absolut.
fand irgendwie geil, dass Amir Kabani dann auf einmal einer der weltbesten Fahrer wurde, der bei der Homegrown Tour das erste Mal irgendwie am Start war. Dass der dann auch in Boppard dann einen eigenen Track gebaut hat. Auch ich glaube, dass wir auch ein bisschen da unterstützt haben, dass andere Fahrer irgendwie nach vorne gekommen sind. Dass diese Szene einfach so aus. Weißt du, wie früher waren wir so 20 Mann vielleicht oder so gefühlt, ne? Und jetzt war das irgendwie so ein Riesending irgendwie so. Und ich glaube, dass ich da schon mit den ganzen Veranstaltungen und den Medien irgendwie dazu beigetragen habe.
Ja, also das würde ich unterschreiben. Du hast auf jeden Fall einen großen
Oder die Videos,
Baustein.
die ich,
Ja.
ich hab die ersten Mountainbike-Videos in Deutschland in der Club Metropol Paranoia Airborne irgendwie gemacht. Ne? Da gab es nur New World Disorder, natürlich nicht auf dem Level von New World Disorder, aber ich habe es halt einfach gemacht, ne? Und das fanden die Leute auch alle cool irgendwie.
Ja, voll. War es auch. Also war eine geile Zeit. Du hast da wirklich viel geprägt, viel nach vorne gebracht. Aber jetzt hast du mit Fahrrad nicht mehr viel am Hut, sagst du, ne? Da ist dann, hinter dem Kapitel ist ein Haken, würde ich sagen.
Ja, ich habe das auch zu intensiv betrieben und ich muss auch sagen, dass ich diese ganze Marke, also ich habe ja dann auch, als ich aufgehört habe, habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt irgendwie so, ne? Und habe dann als Kellner in einem Metal Club in Essen angefangen und habe 2 Tage die Woche als Verkäufer in Köln in so einem Motorradbekleidungsladen angefangen und habe dann aber auch da gemerkt, dass wenn du 30 Jahre lang irgendwie mehr oder weniger Sachen anschiebst und leitest, dann irgendwie Angestellter zu sein, ist für die Psyche vielleicht auch nicht die beste Idee irgendwie so. Und aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt irgendwas in der Fahrradbranche mache, irgendwie Marketing oder das ist ja auch, ne, muss man ja auch sagen, im Action-Sportbereich, ob das jetzt Skifahren oder Snowboardfahren ist, ne, die Leute erzählen dir irgendwie so, die grüne Gabel ist die geilere als die blaue. Das hat mich irgendwann nicht mehr interessiert. Und ich glaube, dass man halt mit einem 5 Jahre alten Fahrrad, also wenn man jetzt sich vor 5 Jahren ein E-Mountainbike gekauft hat, kann man mit dem genauso gut fahren wie mit dem, das man heute kauft. Und ich stehe da einfach nicht mehr dahinter und bin auch nicht geil darauf, irgendwie ein neues Ding auszuprobieren. Das interessiert mich einfach nicht. Früher, als ich ein Yeti Lawville testen konnte oder so, das war für mich das Größte, ja. Und jetzt ist mir das einfach egal.
Ja, verstehe. Verstehe. Aber hast du noch Kontakt zu alten Weggefährten, sag ich mal? Oder mit wem würdest du heute nochmal ein Bier trinken wollen von früher?
Also ich habe den Fehler betrieben, dass ich immer Freunde, die irgendwie was Gutes konnten, ich war immer mutig genug, mich den finanziellen Herausforderungen zu stellen und habe dann Leuten immer eine Chance gegeben, bei diesen Projekten mitzumachen und irgendwie ist Firmen mit Freunden zusammen zu machen nicht so gut und dann hat man irgendwie hinterher nicht mehr so viele Freunde und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt da nicht mehr so viele, mit denen ich irgendwie Kontakt habe. Also da
Bei
gibt es auch
mir.
viele, von meiner Seite aus auch echt viele Enttäuschungen irgendwie so. Und ich muss auch sagen, dass jetzt zum Beispiel, ja, ich habe halt nie, das ist immer im Leben so, ne? Früher haben wir irgendwie Fotos mit Dias gemacht, haben die gescannt und dann abgedruckt, ja. Heute wird das alles digital gemacht, also gibt es nicht mehr viele Fotolabors oder sonst irgendwas. Es gibt halt jetzt auch nicht mehr viele Printmagazine, das ist so. Das war eine schöne Zeit und ich heule dem auch nicht hinterher, aber ich habe zum Beispiel auch nie ein Crowdfunding oder sowas gemacht, ja. Wenn Sachen zu Ende sind, dann sind Sachen zu Ende. Das kann man halt einfach nicht ändern. Und wenn ich dann manchmal sehe, dass Leute irgendwie das 6. Crowdfunding für ihr Projekt machen, ja, und ja, das ist für mich so ein bisschen Betteln.
Ja,
Sorry. Das.
vielleicht kann der eine besser loslassen als der andere. Und du konntest es vielleicht gut und manche schaffen es
Nee, kann ich
nicht.
auch nicht. Ich hasse Veränderungen. Ich finde
Ja.
Veränderungen fürchterlich.
Aber
Ja,
dafür
also
hast du aber
Veränderungen.
viel Veränderung in deinem Leben hingelegt, muss man
Ja,
sagen.
auf jeden Fall. Aber das hat immer an meiner Substanz, an meiner Psyche und meiner Substanz gekämpft. Aber ich hab jede Entscheidung, egal ob sie falsch oder richtig war, habe ich irgendwie getragen und durchgehalten und habe nicht nochmal versucht, da irgendwie. Und wenn, dann habe ich halt irgendwie selber das versucht noch zu retten oder sonst irgendwas. Ich verstehe Crowdfunding nicht, aber ich bin auch kein Amerikaner und das kommt ja aus Amerika genauso wie irgendwie Halloween und so Sachen halt irgendwie so, ne? Und keine Ahnung. Also muss ja jeder selber wissen,
Naja, das
ich
ist ja
lege
die
lieber.
Idee, irgendwas zu finanzieren im Voraus durch Fans oder was, dass du auf anderen Wege nicht finanziert bekommst. Ne? Also machen ja, eine Zeit lang haben sie auch Bikefirmen gemacht. Ich glaube, YT sogar, die haben zeitweise gesagt, hier, ihr könnt das Rad kaufen. Und ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, ob es YT war oder nicht, aber es gab Fahrräder, da musstest du quasi über Crowdfunding dich so reinkaufen, dass du am Ende eins haben kannst. Und die wurden erst produziert, wenn genug Geld vorhanden war. Also Weiß nicht, ob
Aber
man
du
sie
wirst
zu
mir ja wohl
pauschal.
recht geben, dass man nach dem dritten, vierten Crowdfunding es auch mal reicht, oder?
Ja, vielleicht kann man dann irgendwann einen Haken hintermachen. Oder man sagt, das ist jetzt das Geschäftskonzept. Wir machen jetzt nur noch unsere Sachen über Crowdfunding. Weiß nur nicht. Das ist, glaube ich, auch ziemlich anstrengend als Eigentümer dann, wenn du dich jedes Mal darauf verlassen musst, wieder genug Leute zu finden, die deine Idee unterstützen, ja.
Naja, also du kannst mal das Internet durchsuchen nach irgendwelchen Jammereien, die ich gemacht habe. Das wirst du nicht finden.
Nee, stimmt schon. Nee, also du bist stehst immer mit deiner Meinung solide da. So habe ich dich kennengelernt und so bist du eigentlich bis heute. Und ja, das macht dich zu einem berechenbaren Partner. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber ich hole mal nochmal so als Abschlussfrage vielleicht, nochmal ganz weit zurück. Nehmen wir mal an, du wärst nochmal 25. Würdest du was anders machen?
Ja, eine Sache.
Okay,
Ich
ich bin gespannt.
würde, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe, nicht mehr für andere Leute ein Projekt weitermachen.
Okay. Aber
Aber
grundsätzlich,
sonst
das
würde ich.
Setup wäre dasselbe. Du würdest wieder sagen, ich mache ein Magazin, ich scheiß auf Studium, ich will
Ja,
keinen, ja, du würdest
das
wieder
war alles
dieses,
super.
ja, schon, ne? Ja.
Ich bin Fahrradfahren und auch vielen Wegbegleitern, der Eurobike früher, dem Bikepark Winterberg, Georg Brinkmann, Peter Hochstädtler, dir, den ganzen Leuten, den Tilo Torpedo. Das war eine super Zeit. Auch die letzten 30 Jahre waren alle super. Ich würde mir wünschen, dass Leute, mit denen ich irgendwie nicht im Guten auseinandergegangen bin, irgendwie, oder die mit mir nicht im Guten auseinandergegangen sind, irgendwann mal sagen: Du, wir haben jetzt 20 Jahre lang irgendwie ein Projekt zusammen gemacht, ich habe mich verändert, du hast dich verändert, das ist halt im Leben so. Ich rufe den mal an und sage: Hey, lass uns mal irgendwie alles vergessen, was passiert ist, bei null anfangen, wir trinken ein Bier zusammen, können uns einmal im Jahr treffen. Und alles ist gut irgendwie so. Und das kriegen halt die meisten Leute leider nicht hin.
Nee, das stimmt. Das fällt sehr vielen sehr schwer, finde ich. Aber eine super coole Ansage. Und vielleicht hört ja der ein oder andere zu, der sich angesprochen fühlt. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr angenehmes Gespräch. Ich habe auch noch mal viel über dich erfahren, was ich so nicht wusste. Und ich finde, ich habe dir hier viele Türen aufgemacht, um richtigen Shitstorm loszutreten und ein paar Leuten in den Arsch zu treten. Du hast es nicht genutzt. Finde ich auch super sympathisch. Und ich finde die Story Frank Lippe Weckert einfach spannend und ja, vielen Dank, dass du die Zeit hattest.
Ey, sehr gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg damit. Ich höre nur selten Podcasts, wenn ich irgendwie nach Italien manchmal in Urlaub fahre oder so. Ich bin jetzt nicht so der Podcast-Typ, aber ja, wenn Leute das interessiert, was ich erzählt habe, freut es mich. Ich hoffe, die haben eine Stunde Spaß daran und ich hoffe, dass ihr damit erfolgreich seid und freue mich auch mit dir mal wieder gesprochen zu haben, ne? Wir haben ja auch eine lange Geschichte hinter uns irgendwie.
Auf jeden Fall. Also wir hatten immer eine gute Zeit. Von den ersten Lippe-Downhills hier in Wuppertal bis heute, kann man ja sagen. Ja. Die Strecke gibt es übrigens immer noch. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Das ist mittlerweile
Ja,
eine
ich
so
habe mich
tiefe
mal fast,
Furche.
ich weiß gar nicht, wie ich da früher drüber fahren konnte, weil an einem Stück, das ist so steil, habe ich mich mal schon vor ein paar Jahren fast überschlagen irgendwie.
Ja, es ist wild. Es ist wild geworden, aber
Ja.
immer noch cool. Ja, du, vielleicht sehen wir uns ja mal, wenn du hier oben wieder bist. Ey, melde dich einfach mal. Also ich würde mit dir auch ein Bier trinken, ohne dass wir schlecht auseinandergegangen sind.
Ja.
Können wir echt gerne mal machen. Und dann wünsche ich weiterhin Erfolg mit allem, was du planst, vor allem jetzt mit der Band. Wir hauen den Link in die Show Notes. Und dann sage ich mal, bis die Tage, ne?
Ja, Dennis, mach's gut. Und alle, die dabei sind, macht's gut. Schönes Leben euch.
Ja, danke. Ciao, ciao.
Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.